Liebe Schwestern, liebe Brüder, aller Seelen heißt dieser Gedenktag für unsere Verstorbenen. Ich möchte mit Ihnen nachdenken darüber, was wir eigentlich mit dem Wort meinen, wenn wir Seele sagen. Was ist denn die Seele? Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, wir brauchen das Wort nicht mehr, die Materie ist alles. Gibt es sowas wie eine Seele überhaupt oder bilden wir uns das nur ein? Die Philosophie, die im katholischen Glauben hineingewachsen ist, kommt aus dem griechischen Denken und dann im lateinischen Denken. Und dort ist man immer davon ausgegangen, dass alles Wirkliche, so wie es existiert, vor allem alles Lebendige, im Prinzip aus zwei Bauprinzipien besteht. Es gibt etwas Materielles und darin immer auch etwas Immaterielles. Und vor allem das Immaterielle hat man bei den lebendigen Wesen Seele genannt. Auch bei den Tieren. Anima ist die Seele, Animal ist das Tier, das lebendige Wesen. Und in dieser Tradition glaubt man, dass die Seele ein inneres Bauprinzip ist, ein inneres Formprinzip, das dem ganzen materiellen Organismus Form gibt, Lebendigkeit gibt, Wachstum gibt. In jedem. Warum glauben wir, dass zum Beispiel dieser Embryo einer Katze sich zu einem ausgewachsenen Katzenwesen entwickelt? Oder der Same eines Baumes wird zu einem Baum, wenn er denn richtig gepflegt wird und gegossen wird in der Erde. Ein inneres Bauprinzip, das dem Lebendigen zur Entfaltung hilft und zum Leben hilft, heißt in dieser Tradition Seele. Und auch die Menschen sind beseelte Wesen mit dem Unterschied zu allen anderen, dass wir sowas wie eine Vernunftseele haben oder eine Geistseele. Was bedeutet das nun wieder? Nun schon, der natürliche, auch nichtgläubige Mensch macht die Erfahrung, dass er irgendwie Zugang hat zu Ideen, Eindrücken, Erfahrungen, die nicht nur zeitlich sind, sondern überzeitlich. Sie bekommen zwei Äpfel und jemand anders kommt und legt noch zwei Äpfel dazu, dann sind es vier. Und Sie können abstrahieren und sehen, zwei und zwei ist vier. Und Sie machen die Erfahrung innerlich, zwei und zwei ist vier, gilt immer und zu jeder Zeit. Es ist eine Wahrheit, die auch noch gelten wird, wenn ich tot bin. Oder Sie spüren etwas, was jetzt getan werden müsste, damit Gerechtigkeit passiert. Sie haben in sich eine Idee des Guten und des Gerechten. Und Sie spüren, dieses Gerechte wird auch dann noch gerecht sein, wenn Sie tot sind. Das heißt, wir haben als Menschen mit einer Geistseele ein Abstraktionsvermögen, das Zugang zu Wahrem, zu Gutem, zu Schönem hat, das immer wahr und gut und schön ist und bleiben wird. Dieser Gedanke hat die alten Philosophen dazu gebracht zu denken, ja, die Seele, die solche Gedanken denken und empfinden kann, die muss die Zeit überdauern. Und die christliche Erfahrung, Schwestern und Brüder, dazugelegt, die sagt dann, die menschliche Seele ist nicht nur wahrheitsfähig oder fähig zum Guten und zum Schönen, sie kann den erkennen, der der Schöne, der Wahre, der Gute in Person ist. Die Christen sagen, die menschliche Seele ist gottfähig, ist beziehungsfähig mit Gott und das ist eigentlich ihr Lebenselixier. Eigentlich ist dort, wo der Mensch sich nur nach dem Endlichen ausstreckt, ist er gefährdet, sich zu verlieren, weil seine Seele gemacht ist dafür, in Beziehung mit dem Ewigen zu sein, mit dem, der in Person wahr, gut und schön ist. Und Jesus ist gekommen, um uns das neu zu zeigen und uns neu hinein zu verhelfen, nicht nur in das Wahre, das Gute, das Schöne, sondern in die innige Beziehung zum Vater, der Gute, der Wahre, der Schöne von allem ist. Das ist unsere Bestimmung, glauben wir, unsere Berufung. Und wir spüren nun alle, liebe Schwestern und Brüder, dass wir da hineingestellt sind in eine Art inneres Ringen, in eine Suche, in eine Sehnsucht, die uns beschäftigt. Und wir spüren auch, dass das Verhältnis in unserem Leib, in unserer Seele auch gewissermaßen ein beständiges Ringen bleibt. Gerade das Verhältnis von Leib und Seele in uns. Wir spüren zum Beispiel, dass wenn wir viel zu viel unseren Trieben nachgeben, nach Essen, nach Trinken, nach Sexualität, nach irgendwelchen Süchten, die wir auch noch haben, dass wir dann unsere Seele vernachlässigen und womöglich sogar verwahrlosen lassen. Und wir spüren umgekehrt, dass auch unsere Seele Nahrung braucht. Nicht nur leibliche Nahrung, sondern auch sowas wie Training braucht. Das Gute, das Wahre, das Schöne soll in ihr wachsen, lebendig werden, reifen. Wissen Sie, zum Beispiel der Süchtige und der potenziell Süchtige ist in jedem von uns. Der dramatisch Süchtige kann die Welt nur noch unter der Perspektive anschauen, nützt mir dieser Mensch diese Situation, diese Gelegenheit, meine Sucht zu befriedigen. Er sieht die Welt durch die Brille seines Gefangenseins in den Bedürfnissen der leiblichen Sucht zu befriedigen. Derjenige, der gewissermaßen mit Gott unterwegs ist und um die Gottfähigkeit seiner Seele weiß, der ringt um die Möglichkeit, wie kann ich meiner Seele immer wieder Nahrung geben, damit er in ihr tiefer einwohnen kann, damit er sie durchstimmen kann. Und wir spüren, dass wir da zum Beispiel einen einigermaßen gesunden Körper, dass der nicht unwichtig ist dafür, dass wir in der Seele auch aufatmen können. Das heißt nicht, dass zum Beispiel Krankheit der Seele nicht nützen könnte. Manchmal kann sie ihr gerade nützen. Aber wir suchen nach dem rechten Verhältnis von Seele und Leib und spüren manchmal, dass weniger vom Materiellen wichtig und gut ist, dass wir unserer Seele leichter Nahrung geben können. Und die Kirche sagt, pfleg die Sakramente, nähr dich von Gott in der Eucharistie, lass dir immer wieder die Vergebung der Sünden zusprechen in der Beichte, indem du sie auch bekennst. Lies sein Wort, lebe eine lebendige Beziehung im Gebet und es wächst in dir die Gegenwart, die Einwohnung Gottes, sodass Menschen spüren, ja, das ist ein Mensch, der lebt zutiefst menschlich, weil zutiefst Gott verbunden. Unsere Seele ist Capax Dei, gottfähig. Und wir sind berufen und herausgefordert, sie zu nähren. Und diese Nahrung bringt uns auch wie von selbst ins rechte Verhältnis zu unserer Leiblichkeit zurück. Aber, liebe Schwestern und Brüder, es ist ein Ringen, es ist auch ein Kampf, es ist ein Weg, auf dem wir immer wieder hinfallen, wieder aufstehen. Aber wir sind berufen, immer wieder zur Quelle zurückzugehen. Das verstehen wir unter Seele, unter unsterblicher Seele. Und wir glauben, und Jesus warnt uns eindringlich davor zu sagen, wir kümmern uns nicht um die Seele. Es gibt in gewisser Hinsicht auch den Tod der Seele. Jemand, der endgültig in seinem Leben nichts mehr von Gott wissen will, der riskiert den Tod seiner Seele, die Verlorenheit. Jetzt das Zweite, liebe Schwestern und Brüder, wo ist eigentlich die Seele unserer lieben Verstorbenen? Wir spüren ja, wenn ein Mensch stirbt, dann geht plötzlich sein Leib in den Zustand nach und nach der Verwesung über. Da ist dieses belebende Prinzip, das innere Bauprinzip, das ihn am Leben hält, nicht mehr gegenwärtig. Wir glauben, es gibt nach dem Tod so etwas wie eine Trennung von Seele und Leib. Nicht damit es so bleibt, sondern damit wir, wie Paulus sagt, mit dem Leib der Unsterblichkeit, mit dem geistlichen Leib überkleidet werden. Aber die Frage ist, sind wir in dem Zustand der Trennung von Seele und Leib, im Zustand des Todes, schon fähig dazu, Gott zu begegnen? Oder spüren wir, wir waren vielleicht in unserem Leben oder viele unserer Verstorbenen sehr anhänglich an das Hiesige, an das Materielle, vielleicht auch sehr ehrgeizig, vielleicht auch mancher zu egoistisch. Und wir spüren, so ein Mensch ist noch nicht wirklich bereit, ganz Gott zu begegnen. Gestern haben wir die Heiligen gefeiert, von denen haben wir als Kirche die Überzeugung, den Eindruck, die haben in ihrem Leben so sehr innerlich erfüllt mit Gott gelebt, dass sie im Sterben gewissermaßen gleich mit auferstehen zu dem Herrn in der Weise, in der sie ihm begegnen können. Aber andererseits spüren wir, wir sind vielleicht noch nicht bereit. Deswegen, wenn wir uns fragen, wo sind unsere Verstorbenen eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, dann ist es vielleicht eine Frage, die uns irgendwie irre leitet. Wir denken dann, Fegefeuer, okay, irgendwo brennt ein Feuer im Osten Afrikas und da unten ist irgendwo eine Höhle und da sind sie dann. Das ist naiv, Schwestern und Brüder. Ich würde auch nicht so sehr fragen, wo sind sie, sondern eher, wie sind sie eigentlich? In welchem Zustand sind sie eigentlich? Wie weit sind sie von der Fähigkeit, ganz Gott zu empfangen, ganz auf ihn hinzuschauen? Wie weit sind sie da schon unterwegs? Ganz mit Unsterblichkeit, Leiblichkeit, die unsterblich ist, überkleidet zu werden. Also, wie sind sie? Und deswegen glauben wir auch ihnen, dass unser Gebet, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben, ihnen hilft. Wir sind in der Kirche ein Leib. Und wenn wir uns ihnen liebend zuwenden, jeder von ihnen hat die Erfahrung gemacht, dass liebende Zuwendung sie innerlich heller macht, ihnen hilft, das Licht zu empfangen. Wir können für unsere Verstorbenen etwas tun, was sie selbst nicht mehr tun können. Ihnen durch unser Gebet Liebe zuwenden. Sie ihnen helfen, innerlich heller zu werden, damit sie das Licht Gottes aushalten und ihm in Freude begegnen können. Ein Bild hilft uns vielleicht dazu. Stellen Sie sich einen Minenarbeiter im Bergwerk vor, der wochenlang nur da unten gearbeitet hat, bei wenig künstlichem Licht, und jetzt soll er auf einmal voll in die Sonne gestellt werden und die Sonne anschauen, das hält er nicht aus. Bei Gott ist es ungleich größer, schöner, majestätischer, unendlicher. Wir halten nicht einfach die Schönheit, die Größe, die Majestät Gottes aus. Wir brauchen dazu Hinreifung, Hinläuterung durch Liebe, aber auch, dass Gottes Liebe gewissermaßen uns zieht, uns reinigt, uns vertieft, die dunklen Stellen in unserem Herzen, unseren Egoismus auswäscht, ausreinigt, sodass wir immer fähiger werden, ihm gegenüberzutreten. Und liebe Schwestern und Brüder, ganz wichtig, das, was wir mit diesem Bild des Fegefeuers meinen, mit dem Bild des Fegefeuers, ist nicht ein Teil der Hölle. Das Fegefeuer ist Teil des Himmels. Im Fegefeuer gehen die Menschen Gott entgegen und wir helfen ihnen, dass sie dort ankommen. Deswegen sind wir heute miteinander hier, um uns von unserem Herrn stärken zu lassen und unsere Gebete unseren Verstorbenen zuzuwenden, damit wir alle mit den Heiligen, an die wir gestern gedacht haben, im Himmel einmal das große Festmahl halten können und das Lob Gottes singen können. Amen.